D-Radio Wissen. Freitag kompakt.
Treffsicherer Vorhersager, wie ein Wirtschaftswissenschaftler die Finanzkrise vor 5 Jahren kommen sah und was er daraus machte. Neue Transportwege in Paris, wie eine Firma den Fluss nutzt, um sich frische Waren liefern zu lassen. Und politische Schnulze, wie eine Autorin mit dem Schmunzetten-Image des Kinoklassikers Dirty Dancing aufräumen will.
"2007. Jeder, der Geld angelegt hat, weiß das. Da kam der Crash in der Finanzkrise. Naja, ehrlich gesagt wissen es mittlerweile tatsächlich alle. Ein Crash, von dem wir uns bis heute nicht so richtig erholt haben. Und einer, der es irgendwie vorher schon gewusst hat, ist der Wirtschaftswissenschaftler Max Otte. Er hat ein Jahr vorher ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Der Crash kommt. Und das hat Max Otte nicht nur in Deutschland sehr bekannt gemacht. Und das hat vor allen Dingen bekannt gemacht, dass ihm heute sehr viele Menschen glauben, wenn er etwas sagt. Möglicherweise einer der Gründe, weshalb er heute seinerseits seine Anlageberatung betreibt. Tag, Herr Otte.
Guten Tag, Frau Link.
Warum waren Sie sich damals so sicher, dass alles den Bach runtergeht?
Ja, ganz sicher kann man sich nie sein. Es geht ja um menschliches Verhalten und da handeln zum Glück Menschen und keine Automaten oder da sind keine Gestirne unterwegs. Aber ich habe mir die Sache wirklich schon seit ungefähr 1990 angeschaut, wo sich die Schuldenberge immer weiter auftürmten. Und als dann 2004 die amerikanische Zeitschrift Fortune warnte in einer Titelgeschichte vom Kollaps des Immobilienbooms, da habe ich dann genauer reingeschaut und habe gesehen, da haben sich jetzt wirklich Vermögensmassen, fiktive Vermögensmassen aufgetürmt, die nicht mehr lange so bestehen können. Da muss also eine Korrektur erfolgen.
Also, so richtig konnte diese Prognose nicht nach hinten losgehen, oder?
Nein, so richtig nicht. Es hätte höchstens als Alternative 2 so ein langsames Siechtum beginnen können, was wir jetzt ja in gewisser Weise haben. Also wir haben ja eine weitergehende Korrektur mit immer neuen Nachrichten. Aber es hätte natürlich nicht so einen Paukenschlag geben müssen wie im Ende 2008, sondern es hätte vielleicht 2, 3 andere Möglichkeiten gegeben. Aber so wie die Politik agierte, und das war ja auch ein bisschen absehbar, und so wie sich da ein Schuldenberg aufgebaut hatte, war eben das, was ich da prognostiziert habe, doch das Wahrscheinlichste.
Jetzt haben ja viele Leute danach auf Sie reagiert wie auf einen Hellseher mit, naja, mythischen Qualitäten. Aber letzten Endes haben Sie es ja gerade schon gesagt. Eigentlich war das einfach nur das Ergebnis von konservativer Beobachtungsarbeit. Gute 15 Jahre haben Sie sich das angeschaut.
Das Problem bei meinen Kollegen in der Volkswirtschaftslehre, die oftmals auch nicht so gut auf mich zu sprechen sind, obwohl ich auch Volkswirt bin vom Studium her und dann lehre allerdings BWL, ist, dass sie glauben, das alles mit mathematischen Partialmodellen berechnen zu können. Und da können sie alles mit berechnen und nichts. Es geht um menschliches Verhalten. Da muss man kritische Sozialwissenschaft, da muss man Geschichte kennen, da muss man die Geschichte alter Finanzkrisen kennen. Denn der Mythos, da sind wir jetzt beim Mythos, dass eine Wirtschaft ohne Krisen läuft, ist zwar ein schöner, aber Krisen wird es immer geben. Und dann sollte man sich auch damit beschäftigen.
Also wenn Sie jetzt sagen, dass derjenige, der was über Geld aussagen will, sich letzten Endes mit Menschen auskennen muss. Ist das eine Erkenntnis, die Ihnen hilft bei der Beratung Ihrer Kunden heute?
Ja, sie hilft mir selbstverständlich bei der Beratung der Kunden. Aber es ist doch tatsächlich so, dass Börsen und Geld Urinstinkte im Menschen hervorrufen. Also dass wirklich dann das Stammhirn, also das Reptilienhirn aktiviert wird. Gier, Furcht, all diese Dinge, die erfahrene Börsianer kennen, die wirken ganz massiv und ganz direkt auf Anlageneigungen von Menschen. Und das Wichtigste ist es eben zu versuchen, diese Emotionen auszuschalten und wieder zum Großhirn, zur Ratio zurückzukehren. Und das ist unglaublich schwierig.
Können Sie das selber?
Meistens, aber ich bin auch da besser geworden. Ich habe immer einen größeren Abstand von der Wirtschaft und wenn es kracht und rappelt, dann gehe ich unter Umständen in die Eifel und grabe meinen Gemüsegarten um. Dann wird man sehr viel ruhiger.
Was ist denn mit Ihren Kunden oder auch wenn Sie anderweitig professionell befragt werden? Glauben die Leute Ihnen heute alles?
Sie glauben mir ziemlich viel und ich versuche dann immer abzuwiegeln, denn ich bin ja kein Hellseher, ich bin kein Prophet. Man kann menschliche Dinge nur bis zum gewissen Grade vorhersehen, aber was ich glaube und was auch ankommt, ist, dass ich die Dinge etwas anders sehe als die große Mehrheit der Kollegen, aber auf einem soliden wissenschaftlichen Fundament der Soziologie und der Geschichte und der Volkswirtschaftslehre, wie sie früher betrieben wurde. Also dadurch kann ich eine andere Perspektive bringen, dass zum Beispiel die Notenbank drucken würde, die europäische, die EZB, das war vor 1,5 Jahren klar. Man muss sich nur die Konstellation der Kräfte anschauen und die Ziele, die die einzelnen Akteure verfolgen, da kommen sie zu einer solchen Prognose. Das hat damals nur noch fast niemand gesagt. Also manches kann man einfach durch eine andere Sichtweise ohne weiteres prognostizieren. Andere Sachen sind eben nicht erkennbar.
Was ist denn eigentlich, wenn Sie mal Unrecht haben?
Ja, was passiert, wenn ich Unrecht habe? Also ich überlege gerade, bei Investments passiert mir das natürlich ständig. Man kauft eine Aktie, weil man denkt, das Ding ist billig und sie fällt dann nochmal 20%, 30%, 40%.
Also wenn Sie das selbst machen?
Ja, genau. Also das ist aber ganz normal, wenn Sie in die Schwäche reinkommen, denn Sie wissen nicht, wie tief so eine Aktie fallen kann. Und ansonsten versuche ich doch, mich zurückzuhalten mit Aussagen, wenn ich nicht glaube, dass sie belastbar sind. Also ich mache keine Aussage, nur um da einen Knalleffekt zu bekommen. Ein Beispiel zur Eurokrise. Die Prognose ist jetzt, meine Prognose ist, dass das 2 bis 3 Jahre weitergehen wird, denn es gibt zu viele, die daran verdienen und es gibt niemanden, der es wirklich lösen kann. Also werden wir meiner Prognose nach noch 2 bis 3 Jahre so weitermachen wie bisher und dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, was passiert. Dann können Sie mich dran messen, dann natürlich in 3 Jahren, ob ich recht hatte oder nicht.
Ich werde Sie auf keinen Fall um weitere Prognosen bitten. Sie haben ja gerade freiwillig tatsächlich schon eine abgegeben, aber sagen Sie mal, wie viel Glück in so einer richtigen Prognose auch drin steckt.
Glück nicht. Es ist Selbstbeschränkung, es ist Erfahrung. Also bei der Prognose zum Eurocrash war es natürlich so, dass ich habe das in Kölner Vorträgen für Wirtschafts- und Sozialgeschichte detailliert dargelegt, dass ich auf diese Prognose quasi 16 Jahre gewartet habe, weil ich Entwicklungen gesehen habe und als die sich immer weiter zuspitzen, habe ich gesagt, jetzt kannst du dein Buch schreiben. Aber es hätte natürlich trotzdem der dicke Crash erst 1-2 Jahre später kommen können, dann wäre mein Buch wahrscheinlich schon vergessen gewesen und dann wäre das ganze Ding anders gelaufen.
Herr Otte, es gab mal eine weitgehend unbekannte amerikanische Band, die einen fantastischen Songtitel hatten, den ich immer sehr mochte. Der heißt The Unbearable Burden of Always Being Right. Also die unerträgliche Bürde, immer recht zu haben. Wie gehen denn Sie damit um, dass Sie recht hatten?
Also ich muss gestehen, bin natürlich gerne Rechthaber und freue mich dann auch. Aber das Wichtige ist wirklich, sich zu überlegen, wo hat man sich geirrt. Und man kann nur dann meistens nicht immer Recht haben. Und an der Börse geht es ja letztlich auch um Recht haben, wenn man Geld verdienen will. Wenn man die Grenzen dessen kennt, was überhaupt prognostizierbar ist. Sie können zum Beispiel von Daimler oder BMW in 2 oder 3 Jahren den Jahresgewinn nicht prognostizieren. Damit können Sie alle Analysten sparen, die das versuchen. Das geht nicht. Also wir sind im Prinzip in unseren Erkenntnissen viel beschränkter, was Wirtschaftsdinge angeht, als wir das gemeinhin glauben. Und wenn man das schon mal für sich selber weiß, dann ist man mit Prognosen vorsichtig und macht nur dann welche, wenn man auch eine gute Chance hat, zumindest recht zu haben.
Ach Herr Otte, Sie klingen so vernünftig.
Ja, ich hoffe, ich muss das ja in gewisser Weise. Das ist irgendwo natürlich mein Job da. An der Börse merken Sie sofort, ob ich recht hatte oder nicht. Wir haben zum Beispiel vor 1,5, 2 Jahren angefangen, Südaktien zu kaufen, weil sie billig waren. Die sind uns erstmal 1,5 Jahre weitergefallen. Die haben also die Performance eingebremst. Da muss man dann durch.
Professor Max Otte, vielen Dank für das Gespräch von der Fachhochschule Worms und der Uni Graz über Prognosen in der Wirtschaft. Mehr zu unserem Tag der Prognosen, deradiowissen.de.
Deradiowissen. Wissensnachrichten.
Auf einmal waren die Apps teurer. Apple hat überraschend die Preise in seinen App-Stores angehoben, um 10% und mehr. Das betrifft alle Preisstufen. Die günstigste liegt jetzt beispielsweise nicht mehr bei 79, sondern bei 89 Cent. Was eine App kostet, hängt davon ab, für welche Preisstufe sich die Anbieter der Apps entscheiden. Welche Stufen es gibt, legt Apple fest. Auf die Preiserhöhungen waren auch die Anbieter der Apps nicht vorbereitet. Nach Angaben des Nachrichtenportals golem.de können dadurch iPad-Magazine plötzlich teurer sein als ihre Print-Varianten im Zeitschriftenhandel. Die Preiserhöhungen gelten für den iTunes App Store und den Mac App Store. Eine Stellungnahme von Apple gibt es dazu noch nicht. Weil vor allem die Preise in der Eurozone betroffen sind, wird vermutet, dass Apple auf die Entwicklung der Wechselkurse reagiert hat.
Urheberrecht ist Urheberrecht und das gilt auch für Strickmuster. Das mussten jetzt Fans einer dänischen Krimiserie erfahren, die denselben Pulli haben wollten wie die Fernsehkommissarin Sarah Lund. Den gibt's mal in weiß, mal in blau und immer mit Sternenmuster. Im Internet haben sich die Strickanleitungen dafür schon verbreitet, doch jetzt soll Schluss damit sein. Die Firma Gudrun und Gudrun hat Bloggern und Wollboutiquen mit Klagen gedroht, die Rechte liegen allein bei ihr. Die Serie Das Verbrechen erreicht in Dänemark Einschaltquoten von mehr als 75%.
Wer konnte damals schon wissen, dass es auf dem Mond keine Briefkästen gibt? Eben. Deshalb hat Neil Armstrong wohl sicherheitshalber eine Postkarte mitgenommen, als er im Juli 1969 dorthin geflogen ist. Weil er sich dann aber mit eigenen Augen davon überzeugen konnte, dass er dort der erste Mensch ist, noch weit vor jedem Postboten, hat er die Karte wieder mit zurück zur Erde gebracht. Dort, genauer gesagt in Dallas, Texas, soll das Fundstück jetzt versteigert werden. Das meldet das Fachmagazin New Scientist. Was genau draufsteht und an wen die Karte adressiert war, ist nicht bekannt. Es sollen aber alle drei Besatzungsmitglieder der Apollo 11 unterschrieben haben. Das Auktionshaus hofft auf den astronomisch hohen Verkaufspreis von 40.000 US-Dollar. Die Chancen dafür stehen gut. Seit dem Tod Armstrongs im August bieten Fans hohe Summen für persönliche Andenken des Astronauten. Eine Postkarte, die er seinem Freund Steven aus dem Florida-Urlaub geschickt haben soll, wurde für knapp 2.400 US-Dollar versteigert.
Frisch, pünktlich und rund um die Uhr sollten Lebensmittel im Supermarkt landen. Dumm ist dann, wenn der Weg zum Supermarkt mit anderen LKW und PKW komplett verstopft ist. Da muss man dann vielleicht auch mal neue Wege gehen. Zum Beispiel den Wasserweg. In Paris ist der noch nie für die Lieferung von Lebensmitteln genutzt worden. Doch das ändert sich gerade. So lässt sich eine Firma die Waren mit einem Flusskahn anliefern. Wie der Kahn befüllt wird und auf welchem Weg die Ware dann schließlich beim Kunden ankommt, das hat sich D-Radio-Wissen-Reporterin Bettina Kaps genauer angeschaut.
Es ist 7:30 früh in Paris. Es ist noch dunkel und ich stehe im Hafen von Tolbiac, ganz in der Nähe der Pariser Nationalbibliothek. Hier im Hafen sind ein paar Silos zu sehen. Es stehen große Säcke auf den Kaianlagen mit Sand, Kiesel, Baumaterialien, die hier von Lastwagen abgeholt werden. Ganz am Rand des Hafens liegt ein flacher Frachtkahn mit dem Namen Vaucouli. Auf der Bordwand steht auch Ver chez vous, so heißt die Firma, die dieses Schiff gepachtet hat. Das heißt so viel wie Grün kommt zu euch. Daneben parkt ein Lastwagen, voll beladen mit Paketen. Sie werden in den Kahn gehievt. Der Fahrer heißt Pascal. Er hat die Pakete heute früh in Tremblay abgeholt, nicht weit vom Pariser Flughafen.
Die Firma Raja hat uns mit der Auslieferung ihrer Pakete beauftragt. Außerdem transportieren wir Waren für den Pharmakonzern Sanofi. Raja stellt Büroartikel her, alles, was man so für die Arbeit am Schreibtisch braucht. Viele Firmen in Paris beziehen dort ihr Material und Raja lässt uns einen Teil der Waren in Paris austragen.
Eine halbe Stunde später. Das Schiff ist jetzt beladen. Etwa 2500 Kartons stapeln sich an Bord. Kapitän Renaud Giblet legt ab.
Wasserstraßen sind die ältesten und die sinnvollsten Verkehrswege. Vor allem in einer Stadt wie Paris, die jeden Morgen völlig verstopft ist. Wir Kapitäne können garantieren, dass wir pünktlich ankommen. Uns droht kein Stau. Schauen Sie, da auf der Brücke vor uns. Die LKW stecken fest. Sie verschmutzen die Luft viel mehr als wir. Außerdem verbreiten sie Lärm und visuell sind sie auch noch eine Plage. Das Schiff schneidet in allem besser ab.
In Paris gibt es kaum noch Lieferzonen und Logistikzentren, weil Grund und Boden so teuer geworden sind. Deshalb müssen die Lieferanten ihre Ware über immer größere Entfernungen ins Zentrum transportieren. Um diese unnötigen Strecken zu vermeiden, ist der Gründer der Transportfirma Ver chez vous, Gilles Manuel, also aufs Schiff umgestiegen. Er hat den Frachtkahn Vaucouli zum Logistikzentrum ausgebaut.
Heutzutage muss ein Lieferant 10 oder 15 Kilometer außerhalb von Paris einladen. Die Fahrer verlieren bis zu 1,5 Stunden, um überhaupt nach Paris hereinzukommen. Wir haben eine Alternative gesucht, die ökologisch und effizient ist.
Das Schiff kombiniert der Unternehmer mit dem Fahrrad. Für enge Stadtzentren wie das von Paris sei es das am besten geeignete Verkehrsmittel überhaupt, sagt Gilles Manuel.
Ein Lastwagen in Paris transportiert im Durchschnitt nicht mehr als 100 Kilogramm Ware. Das ist ein Irrwitz, nicht nur ökologisch betrachtet. Es macht auch ökonomisch absolut keinen Sinn, einen 2 Tonnen schweren LKW mit nur 100 Kilo zu beladen. Bei Lieferungen im Nahbereich ist ein Fahrrad viel leistungsfähiger.
Und deshalb parken im Bauch des Schiffes Vaucouli ein Dutzend Lieferfahrräder. Genauer gesagt, es sind 3 Räder, auf deren Hinterachse ein 2 Meter hoher Transportkasten montiert ist. Die Firma hat die Lastenfahrräder eigens für sie bauen lassen. Der Kahn macht jetzt am Quai Henri IV fest. Vor uns ist Notre Dame zu sehen. Hier steigen 5 Lieferanten von Ver chez vous an Bord. Einer von ihnen ist Loïc, 24 Jahre alt, ein schlaksiger Kerl mit langem braunen Pferdeschwanz. Loïc studiert die Lieferzettel, bepackt sein Fahrrad.
Heute transportiere ich Büromaterial, Medikamente für Apotheken und Kosmetika der Firma Dr. Hauschka. Die Kartons liefere ich im 5., 6. und 7. Arrondissement aus, also am linken Seineufer von Paris.
Loïc schiebt sein Fahrrad in einen Metallkäfig. Der Ladekran hebt es an Land. Der junge Mann steigt auf. Er radelt über die Austerlitzbrücke, fährt am Jardin des Plantes entlang und nimmt eine Einbahnstraße gegen die Fahrtrichtung. Für Fahrräder ist sie erlaubt. In wenigen Minuten erreicht er die Rue Mouffetard, eine Fußgängerstraße mit vielen Marktständen. Die schmale Straße ist für Autos und Fahrräder gesperrt und alle Halteplätze in der Nähe sind besetzt. Aber Loïc genügt eine Lücke zwischen zwei parkenden Autos. Er stellt das Fahrrad ab, holt eine Lieferkarre aus dem Stauraum, legt zwei Kartons hinauf.
Ich habe Transportwesen studiert und dabei untersucht, wie man den Lieferverkehr in Städten verbessern kann. Jetzt schaue ich mir konkret an, wie das geht. Unsere Räder sind lautlos und verschmutzen nicht. Außerdem sind sie wendig und behindern niemanden, denn die Ladefläche ist nur einen Meter breit. Ein Lastwagen hätte einen großen Bogen fahren müssen, um hier in die Rue Mouffetard zu gelangen. Mit dem Rad können wir viele Strecken abkürzen und viel näher am Kunden parken. Und dann hält mich das Radfahren auch in Form.
Der junge Mann geht in einen Weinladen. Dort liefert er einen Karton mit Verpackungsmaterial ab. Die Besitzerin unterzeichnet den Lieferschein. Ob sie weiß, wie die Ware zu ihr kommt?
Na, wie soll die schon kommen? Nicht zu Fuß und nicht zu Pferd. Mit dem Auto natürlich, ist doch logisch.
Nein, ich komme mit einem Lieferrad. Schauen Sie, da vorne steht es.
Wirklich? Ja, das ist ja eine Überraschung.
Loïc steigt wieder aufs Fahrrad. Und Gilles Manuel, der Erfinder des Transportmodells Schiff-Fahrrad, ist überzeugt, dass er aufs richtige Pferd gesetzt hat. Im Dezember wird er Toulouse mit einem Frachtschiff auf der Garonne beliefern. Und ab März soll seine junge Firma auch in Lyon präsent sein.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Ein Tablet ist ein Tablet ist ein Tablet ist eine Wärmflasche. Computer sind anstrengend. Mit gekrümmtem Rücken hängt man davor, wenn man an irgendetwas arbeitet. Und nach der Arbeit machen die meisten freiwillig weiter. Sie nutzen den Rechner zum Zeitunglesen, sprechen dort mit Freunden, surfen, verlieren sich in diesen berühmten, endlosen Weiten des weltweiten Netzes. Tja, kennt jeder. Irgendwann fährt man diesen Computer dann einfach runter oder klappt ihn einfach zu und stellt ihn zur Seite. Manchmal hat man dann Kopfweh oder ein Zucken im Augenlid und ist gestresst von der ganzen Rumhängerei im Internet, das ja sowieso viel zu schnell ist für uns durchschnittliche Homo sapiens. Und dann sitzt man irgendwo außerhalb des Netzes auf einer Bettkante oder am Fenster und liest ein Buch aus echtem Papier. Und man fühlt sich, als hätte man Feierabend. Nicht von der Arbeit, sondern vom Internet, von den sozialen Netzwerken und diesem ganzen digitalen Krempel. Das ist die Grenze zwischen Menschsein und Digitalsein. Und diese Grenze wird von einem Notebook, das man zuklappt und herunterfährt, markiert. Zu, aus, Ende, tschüss, auf Wiedersehen, Internet. Morgen vielleicht wieder. Aber ein Notebook ist bekanntlich längst nicht mehr das Nonplusultra auf dieser durchdigitalisierten Erde. Tablets sind angesagt. Tablets sollen dazu dienen, die letzte Grenze zwischen Netz und Mensch auszulöschen. Immer und überall wollen wir die neuesten Nachrichten lesen, E-Mails empfangen, verbunden bleiben, online sein. Und ja, es ist wahr. Die Grenze verschwindet. Und wir wollen es auch irgendwie so. Die Forscher vom Pew Research Center haben kürzlich herausgefunden, dass sich mit dem Einzug der Tablets im Alltag nicht nur die Art verändert, wie viel Info wir wo aufnehmen, sondern vor allem auch das Wann. Und das ist meistens morgens vor 8 Uhr und in den Stunden nach Feierabend. Ganze 56% der Befragten, die öfter als einmal am Tag die Neuigkeiten checken, gaben an, dies morgens vor 8 zu tun. 50% nutzten ihr Tablet nach 21 Uhr. Sie nehmen das Tablet quasi mit ins Bett. Und wenn man es dort lange genug benutzt, soll es ja auch schön warm werden, dieses kleine, slicke Ding. Ein weiterer Grund könnte aber sein, dass die meisten Hersteller mittlerweile Wärmflasche-Apps rausbringen. Und damit zurück ins Netz.
Das, was kommerziell so richtig erfolgreich ist, das wird ja vom Feuilleton gerne belächelt. Und das war auch 1987 so, als damals Dirty Dancing in die Kinos kam. Ein absoluter Bestseller, aber geschmäht von der Kritik. Bis heute gilt der Film ja als Inbegriff, ne, des Kitschfilms. Muss aber nicht sein, sagt Hanna Pelacik. Sie hat nämlich einen Sammelband zu diesem Film herausgegeben. Und drin stecken Essays, die untersuchen, wie politisch und wie sozialkritisch dieser Film denn eigentlich ist. Hätte man jetzt nicht machen müssen, hätte man ja auch einfach weiter so im Fernsehen gucken können, Dirty Dancing. Aber das funktioniert mit diesen Thesen, die Hanna Pelacik und ihre Co-Autoren da so aufstellen. Und das musste auch unser Reporter Klaus Walter nach dem Lesen zugeben. Irgendwie ist da was dran.
Be My Baby, einer der Hits aus Dirty Dancing aus dem Jahr 1987. Der Film spielt 1963 in einer Ferienanlage in den Catskill Mountains nördlich von New York. Hier verbringen vor allem wohlhabende jüdische Familien ihre Sommerfrische, Städter erholen sich auf dem Land. Auch Teenie Francis, von allen nur Baby genannt. Zu Be My Baby und anderen Hits der frühen 60er verliebt sich Baby in Johnny, einen proletenhaft daherkommenden Tanzlehrer. Babys Papa ist gegen die unstandesgemäße Liebe, Baby aber setzt ihre Wünsche durch. Die Filmkritik reagiert mit freundlicher Herablassung.
Warum müssen sich kleine, hübsche Mädchen immer in ihren Skilehrer verlieben?
Heißt es spitz in der Süddeutschen Zeitung. Die findet, dass, zwinker, zwinker, der Film die richtigen Fragen stellt. Ein kleinen Mädchenfilm eben, erinnert sich die Filmkritikerin Birgit Glombitzer.
Wir wussten nichts anzufangen mit einer welpenhaften Frau, die sich in den Unterwerfungsgesten des Mambo einem schmalzhaarigen Proll andient, zu einer Schnulze, die wir nicht ertrugen, und in Klamotten, die wir zerschnitten hätten. Jennifer Grey und Patrick Swayze, das war ein Paar für die Söhne und Töchter, die weiße Golf-GTIs zum Abi bekamen, für die Popper.
Ein Film für Popper und Jungspießer mit einer Hymne, die wir nicht ertragen haben. So Birgit Glombitzer in dem Sammelband »Ich hatte die Zeit meines Lebens«. Der Titel verdankt sich eben dieser unerträglichen Hymne. Now I had the time of my life. No, I've had the time of my life. Der größte Hit aus Dirty Dancing, das Duett von Bill Medley und Jennifer Warnes. Der Film polarisiert 1987. Massen von Jugendlichen stürmen die Tanzschulen, um den Mambo zu lernen. Andererseits hat die Hipster-Jugend für die Teenie-Schmonzette nur eines übrig, Verachtung.
Doch erklären konnte sie gar nichts. Nichts von der weltweiten Begeisterung, nichts von dem Nerv, den ausgerechnet dieser Film getroffen hatte.
25 Jahre später sucht Birgit Glombitzer mit 9 weiteren Autorinnen, darunter auch 4 Männer, nach Erklärungen. Glombitzer ist 20, als Dirty Dancing 1987 ins Kino kommt. Hanna Pelacik, die Herausgeberin dieser Neubewertung, gerade 11.
Ich bin da gut gelaunt raus und habe den Film dann größtenteils vergessen. Das war gute Unterhaltung und hat mich nicht weiter beschäftigt.
Zunächst jedenfalls. Doch im Nachhinein betrachtet ist Dirty Dancing
für mich und ich glaube wirklich viele in meiner Altersgruppe der erste Erwachsenenfilm, den ich im Kino gesehen habe und der dann halt eben so einen Eindruck von ja, Rite de Passage dann hatte, dass man dachte so, jetzt ist man in anderen Gefilden, nicht mehr die Trickfilmschiene wurde dann da halt irgendwie für einen interessant.
Rite de was? Rite de Passage, Übergangsritus zum Erwachsenwerden. Junge Frauen etwa, die ihre Sexualität entdecken und ihre Wünsche formulieren, auch gegen den Widerstand der Familie, so wie Baby eben. In diesem Sinn versteht Pelacik Dirty Dancing als emanzipatorischen Film und als Sozialkritik. Sag mir, was du hörst und ich sag dir, woher du kommst. Ein Grundmuster, das sich für die Autoren wie ein roter Faden durch den Film zieht. In der Ferienanlage markiert der Sound den jeweiligen sozialen Raum. Ganz oben
einmal so die offizielle Gästebereiche, in denen halt eben Mambo gespielt wird, wo dann halt eben Paare über die Tanzfläche schieben. Mambola Liberta.
Mambola Liberta. Weiter unten die Sphäre der Bediensteten. Die sind mehrheitlich schwarz.
Die Staff Quarters, wo halt eben die heißen Soul-Nummern aufgelegt werden und wo das echte Dirty Dancing stattfindet. Und in den Bereichen, wo Baby und ihre Schwester sich bewegen, da kommt dann so Chartpop aus den 60ern.
Dirty Dancing, ein sozialkritischer Film auf den zweiten, dritten und vierten Blick. Penny, die Freundin von Baby, wird ungewollt schwanger und treibt den Fötus ab. Filmsponsor und Pickelbekämpfer Clara Seal ist not amused.
Es gibt eine Geschichte, dass Clara Seal den Film begleiten wollte mit einer Werbekampagne und als Sponsor auch auf den Plakaten auftauchen wollte und dann die Produzentin und Drehbuchautorin Bergsten dazu genötigt hat, den Abtreibungsplot rauszuschreiben oder es jedenfalls versucht hat. Und sie hatte sich schon gedacht, dass da solche Forderungen an sie gestellt werden und sie meinte, sie hat explizit diesen Plot so derartig in die Geschichte eingeschrieben, dass man den nicht mit ein paar Schnitten hätte rausixen können.
Die Abtreibung bleibt drin, Clara Seal ist draußen. Es geht eben doch um mehr als Pubertätspickel und Mambo-Tanzen bei Dirty Dancing.
Genau, also falls Sie sich jemals dafür geschämt haben sollten, dass Sie Dirty Dancing mögen, dass Sie diesen Film gut finden, jetzt haben Sie noch ein paar Argumente an der Hand. Der ist auch politisch und sozialkritisch. Und Klaus Walter hat erklärt, worum es hier eigentlich geht.
D-Radio Wissen. Freitag kompakt.